Den heutigen Predigttext hören wir aus dem Römerbrief Kapitel 7. Da schreibt uns Paulus heute ins Stammbuch: Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue das, was ich nicht will, sondern tue ich nicht es, sondern die Sünde tut, die in mir wohnt, so finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Das sind große, schwere Worte heute von Paulus. Eine Herausforderung, der wir uns heute stellen. Es ist nicht so leicht zu verstehen. Aber was sofort auffällt, Paulus schreibt ganz viel Ich. Ich habe mal nachgezählt, 26 Mal ich, dazu 8 Mal meiner, mir. Vielleicht kennt jemand das Wort. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne diese 4. Dieser Egoismus ist uns Christen fremd. Umso mehr verwundert es, dass Paulus hier davon so schreibt. Christen, Theologen, gelehrte Leute überlegen seit Jahrhunderten und diskutieren, wen meint Paulus mit ich hier? Denn das ist ja wichtig, um zu verstehen. Wer bin ich hier? Wer schreibt denn von sich? Schreibt Paulus über sich selbst? Biografisch, eine Selbsterkenntnis? Sicherlich mag das sein. Aber sicher schreibt Paulus auch von dir, von deinem Ich, von einem allgemeinen Ich. Das könnte jeder sein. Er schreibt von Ich, weil es bei diesem Thema nicht um etwas Neutrales, Objektives von außen geht, sondern das kann nur jeder von sich selber heraus schreiben, denken, leben. Und noch eine Frage, die kontrovers diskutiert wird, stellt sich. Meint dieses Ich in Römer 7, meint das den Nichtchristen oder meint es den Christen? Schreibt Paulus von vor seiner Bekehrung oder nach seiner Bekehrung? Gilt dieser Kampf nur für jemanden, der nicht an Jesus glaubt, oder gilt der auch uns Christen? Hoch umstritten, könnte man schön referieren über die verschiedenen Positionen, machen wir aber nicht, denn ich bin davon überzeugt, jeder Mensch macht im Alltag immer wieder die Erfahrung, ich will etwas tun, aber ich schaffe es nicht. Ich will, aber es gelingt mir nicht. Jedenfalls nicht immer und nicht so, wie ich es eigentlich will. Bei wem das nie zutrifft, der kann jetzt wirklich nach Hause gehen, denn es wird für ihn langweilig. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Aber ich höre immer wieder von Christen, ich würde gern mehr Bibel lesen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es will. Ich würde gern noch mehr in Gottesdienst oder in Bibelkreis oder in Hauskreis gehen. Aber irgendwie kommt mir irgendwas dazwischen. Ich würde gern mehr beten, in der Fürbitte eintreten, treuer sein. Aber manchmal gelingt es mir nicht. Ich würde gern häufiger ein gutes Wort sagen, meinem Bruder, meiner Schwester. Manchmal gelingt es mir, aber immer wieder rutscht mir auch ein Wort raus, das nicht gut ist. Ich würde mir gern mehr Zeit nehmen für die Menschen, aber immer wieder misslingt mir's. Ich würde gern weniger Fernsehen, aber immer wieder schaltet sich die Glotze wie automatisch an. Ich würde gern weniger Süßes essen, aber immer wieder passiert's. Ich würde gern weniger Zeit am Handy verbringen, mehr Zeit für die Kinder, aber irgendwie geht das Ding immer an. Ich würde gern weniger Geld für sinnloses Zeug ausgeben und dann ist meine Bude voll. Ich wollte viel schaffen, aber meine Trägheit war stärker. Ich wollte ruhig und beherrscht sein, aber mein Jähzorn ist mit mir durchgegangen. Ich wollte verzichten, aber mein Begehren war doch stärker. Und auch, ich wollte meinen Mitmenschen etwas zuliebe tun. Und als ich es tat, da klatschte ich mir heimlich Beifall. Ich wollte uneigennützig sein, aber da meldete sich mein eitles Ich. Toll. Ich wollte Gott die Ehre geben, aber ich genoss mein Frommsein. Es kommt immer wieder was anderes raus, als ich eigentlich will. Das bin ich, ein auf sich selbst gestellter, egoistischer Mensch. Ich habe Träume und Wünsche, aber es will mir nicht gelingen und am meisten ärgere ich mich über mich selbst, bin traurig und enttäuscht. Ich habe ein schönes Wort gelesen, ist gar nicht so klar, von wem das ist. Ich habe mindestens 3 verschiedene gefunden, die das gesagt haben sollen. Hebbel, Kierkegaard oder Karl Rahner. Ist auch egal, aber das Wort ist gut. Da heißt es, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Und ich bin ertappt. Es ist ein menschlicher Grundkonflikt, die innere Zerrissenheit. Wollen ja, aber vollbringen nein. In der Theorie ist alles so einfach und klar. Aber in der Praxis sieht es dann immer doch wieder anders aus. Paulus deckt uns hier den unerlösten, rätselhaften Widerspruch der menschlichen Existenz auf. Und ich frage mich, wo liegt denn eigentlich das Problem? Warum ist denn das so? Warum schaffe ich denn die Dinge nicht, die ich eigentlich will? Ist das denn so schwer? Müsste ich denn nicht eigentlich das mal hinbekommen? Und Paulus sagt, du bist in einem Zwiespalt. Du bist das Opfer der Macht der Sünde, die dich zu Dingen führt, die du eigentlich nicht willst. Paulus nennt das Fleisch. Aber der andere Teil in dir, der weiß eigentlich, was gut ist. Der möchte nach dem inwendigen Gesetz leben. Und er kann es nicht, weil das Fleisch über den Geist triumphiert. Im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, wacht und betet mit mir, liebe Jünger. Und sie immer wieder einschlafen, sagt Jesus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Paulus ist als Jude aufgewachsen. Als Jude ist das Halten der Gebote, das A und O, das Entscheidende fürs Heil, für die Gottesbeziehung. Da kommt Paulus her. Umso drastischer ist es für ihn. Das Gesetz, es deckt unaufhörlich auf die verzweifelte Situation des Menschen. Gott fordert die Erfüllung seines Willens und der Mensch kann das nicht erfüllen. Dieser Konflikt, das wird mir nur bewusst, schreibt Paulus, weil es das Gesetz gibt, weil es die Gebote gibt, weil das Gewissen immer wieder Alarm leuchtet. Das Gesetz Gottes zeigt mir erst mein Versagen. Wir erinnern uns, das Gebot Gottes ist gut. Seine Weisungen Die Gebote sind gut, sie wollen das Leben ordnen, ein gutes Miteinander schaffen. Diese göttlichen Regeln, sie dienen dem Leben, denn es ist nicht egal, wie ich lebe. Es ist nicht egal, was du tust. Nicht jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Die 10 Gebote, das Doppelgebot der Liebe, das unterschreibt doch jeder, dass es gut ist. Das ist hilfreich. Jeder ist für Liebe. Ja, natürlich, so sollten wir alle leben. Aber warum machen wir es denn dann nicht? Paulus schreibt, du kannst nicht anders, als immer wieder, bei all dem Guten, das du tust, aber immer wieder tust du das Böse. Du tust nicht Gottes Willen. Du bist ein Sklave der Sünde. Martin Luther schreibt, wir haben am Mittwoch Reformationstag, er schreibt hier vom unfreien Willen des Menschen. Du kannst es dir nicht selber raussuchen, auch wenn du es willst. Und für Luther sind die Gebote Gottes nicht zuerst eine Anleitung, wie du leben sollst. Für Luther sind die Gebote als erstes ein Spiegel. Die Gebote sind ein Spiegel. Wenn ich da reinschaue, sehe ich, wo ich in die Irre gehe. Die Gebote sind vor allem, das ist der erste Sinn der Gebote, sind dazu da zu erkennen, wo du scheiterst und wo du Vergebung brauchst. Und Luther hat weiter geschrieben, auch wir Christen sind immer Gerechte und Sünder zugleich. Er hat es genannt, simul justus et peccator, das ist die lateinische Form, sie ist klassisch geworden. Wir sind simul justus et peccator, das kann man sich ruhig merken. Wir sind zugleich gerecht und Sünder. Wir sind auf dem Weg noch nicht am Ziel, aber auf dem Weg zum Ziel. Das gilt auch für uns Christen, erst einmal so zu sehen und stehen zu lassen, dass du dich nicht immer selber verurteilst, dass du dich nicht selber noch tiefer eingräbst in Selbstmitleid und Selbstenttäuschung. Du erreichst dein Ziel nicht. Du wirst auf Erden nicht perfekt sein. Nimm es so hin. Das ist erstmal so. Und trotzdem stellt sich immer wieder die Frage, gibt es nicht einen Weg, das zu ändern? Ich könnte doch sagen, brich doch einfach aus diesem Zwiespalt. Wirf die Sünde aus deinem Leben und tu die Liebe. Es ist leichter gesagt als getan. Du merkst immer wieder, Sünde ist tatsächlich auch ein Gefängnis. Nicht nur, ich habe zu viel gegessen oder was falsch gemacht. Es ist ein Gefängnis und du kommst nicht raus. Paulus sagt, du bist unter die Sünde verkauft. Aus eigener Kraft wirst du das nie schaffen. Und das ist hart zu erkennen und zu erleben. Und Paulus schreibt davon, ich armer, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ich schaffe es nicht. Das anzuerkennen, wer das erkennt, der ist schon weit zu merken, ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Paulus schreibt, ich armer, elender Mensch, wer wird uns erlösen? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir kennen diese Botschaft. Sie ist uns theoretisch klar, aber sie soll heute ganz praktisch in unser Herz, in unser Leben neu fallen. Du wirst nie perfekt sein. Du wirst auf dieser Welt höchstwahrscheinlich nie sündfrei werden. Aber durch Jesus Christus bist du nicht mehr im Gefängnis der Sünde. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Du bist nicht mehr verurteilt von der Sünde. Die Sünde ist nicht mehr der tragische Tod. Denn das ist die gute Botschaft. Jesus Christus nimmt dich an in all dein Elend, in all dein Versagen. Immer wieder erbarmt er sich. In der Beichte, im Abendmahl, im Gebet feiern wir das. Und nehmen wir das dankbar an, das dürfen wir leben. Dass die Liebe Jesu, allein die Liebe Jesu, stellvertretend für uns die Erfüllung und Vollendung des Lebens erreicht. Nur die Liebe Jesu kann diese Wunden heilen. Nur die Liebe Jesu kann dieses Gefängnis zerstören. Und wenn wir vorhin gesagt haben, dieses Wort, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte, dann sagen wir Christen das ein bisschen anders. Wir könnten zum Beispiel sagen, der ich in Christus bin, der grüßt fröhlich den, der ich sein könnte. Der ich in Christus bin, grüßt fröhlich den, der ich sein könnte. Aus Trauer wird Freude. Warum? Weil ich nichts mehr muss und weil ich durch Christus kann. Denn Christus, er kann mich verwandeln. Und all mein Versagen, auch in Zukunft als Christ, all mein Scheitern, es bewahrt mir die Abhängigkeit von Jesus. Wenn ich irgendwann einmal sündfrei wäre, dann bräuchte ich ihn ja nicht mehr. Dann könnte ich ja zu Hause bleiben, dann bräuchte ich den Gottesdienst und das Abendmahl nicht mehr. Aber weil ich es brauche, weil ich ein kranker Sünder bin, brauche ich immer wieder die Vergebung. Deswegen bleibe ich abhängig und in Verbundenheit mit Christus. Und er ist der Einzige, der mir hilft und ermöglicht, in der Heiligung zu wachsen und ihm auch ähnlicher zu werden. Denn das Gebot Gottes, es bleibt Gebot Gottes. Es ist ja nicht nur ein Spiegel, mir die Sünden vorzuhalten, sondern auch ein Vorbild, in das ich hineinwachse. Christus, helfe uns dazu, zu wachsen in der Heiligung und ihm ähnlicher zu werden. Am Abschluss eine Geschichte, die das verdeutlichen soll, was Paulus uns schreibt. Es geht um Wölfe, die ja wieder in Sachsen umherstreuen. Aber die Wölfe sind auch in unseren Herzen. Eines Abends sitzt ein alter Indianer mit seinem Sohn am Lagerfeuer. Es ist dunkel geworden. Die Bäume um sie herum werfen Schatten und das Feuer knackt und knistert, während die Flammen in den Himmel züngeln. Der Indianer schaut nachdenklich in die Flammen und sagt dann, das Flammenlicht und die Dunkelheit, das sind wie die zwei Wölfe, die in unseren Herzen wohnen. Sein Sohn fragt, schaut, was soll das? Nach einer Zeit des Schweigens beginnt der Indianer zu erzählen. Der eine, der schwarze Wolf, ist böse. Er arbeitet mit Angst, Sorge, Lüge, Eifersucht und Neid, Gier, Arroganz und Hass. Er ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere, der weiße Wolf, ist gut. Er nutzt Zuneigung und Vertrauen, Liebe, Güte, Verständnis, Mitgefühl, Freundschaft und Frieden, Gelassenheit und Hoffnung, Dankbarkeit, Wahrheit. Dieser Wolf ist liebevoll und sanft und mitfühlend. Und in jedem von uns lebt ein weißer und ein schwarzer Wolf. Und zwischen diesen beiden findet ein immerwährender Kampf statt. Der Enkel schaut, der Sohn schaut nachdenklich in die Flammen des Feuers. Er denkt über die Worte des Vaters nach. Nach einer Weile fragt der Sohn seinen Vater, sag Vater, sag, welcher der beiden Wölfe gewinnt diesen Kampf? Da schaut ihn der Indianer mit eindringlichem Blick an und antwortet, es gewinnt der Wolf, den du am meisten fütterst. Gewinnt der Wolf, den du am meisten fütterst. Ob wir nur Wölfe in unseren Herzen haben oder nicht, sei dahingestellt. Aber was ich dazu sagen will, füttere Christus in dir, damit der Sieg Jesu in deinem Leben groß werde. Füttere Christus in dir, dass der Sieg Jesu in deinem Leben groß werde, denn er ist die Vergebung in Person.